For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Briefing. Schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch willkommen, Julian. Wir haben Anfang des Jahres ja schon einmal intensiv über das Thema KI und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt gesprochen. Und jetzt ist ja schon wieder ein halbes Jahr vergangen und da möchten wir das Thema nochmal erneut aufgreifen. Also, bevor wir tiefer einsteigen, warum ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, um nochmal über das Thema KI und Arbeit zu sprechen?
Ja, moin erstmal an dich, Alina, und die Zuhörenden. Und tatsächlich ist die Frage berechtigt, warum greifen wir uns das Thema nach einem halben Jahr schon wieder? Und die Antwort ist relativ simpel, weil sich da einfach enorm viel tut und weil es ja einfach ein sehr, sehr spannender Prozess ist, in dem sich die Arbeitswelt fundamental transformiert, zumindest in einigen Bereichen. Und deswegen lohnt es sich da, das Thema nicht nur einmal zu betrachten, sondern mehrfach. Heute sind zum Beispiel, wenn ich an KI-Tools denke, einige Dinge möglich, die Anfang des Jahres noch undenkbar waren. Und auch am Arbeitsmarkt, da haben wir Anfang des Jahres eher darüber gesprochen, was sind Potenziale, was sind erste vorsichtige Indizien und noch sehr viele Unsicherheiten auch zu dem Zeitpunkt. Und heute gibt es einfach mehr Daten, mehr Studien, das heißt, das Ganze ist schon belastbarer. Und was besonders krass ist, es gibt auch erste gesellschaftliche Bereiche, in denen sich so ein gewisser Druck aufbaut und zeigt. Und deswegen, wie gesagt, wir sind in einem krassen Umbruch und darum ist es jetzt nach etwa einem halben Jahr Zeit für ein Update zu dem Thema.
Was ist deiner Meinung nach denn die größte Veränderung jetzt seit Jahresbeginn?
Also das Krasseste, was ich sehe, ist, dass es tatsächlich an Indizien dafür gibt, dass es einen Rückgang an klassischen Einsteigerjobs gibt. Also genau die Rollen, mit denen normalerweise Menschen ins Arbeitsleben eingetreten sind. Also in der Sachbearbeitung, als Junior-Analysten, in Assistenzfunktionen. Also zum Beispiel in der Tech-Welt ist es ja nun mal kein Geheimnis, das gibt es auch schon seit ein, zwei Jahren, dass man mit KI auch Programmiercode generieren kann. Und was man jetzt im Arbeitsmarkt sieht, ist, dass zwar Senior-Developer und Programmierer weiterhin gesucht werden, aber dass es deutlich weniger ausgeschriebene Stellen für Junior-Programmierer gibt. Und dementsprechend werden natürlich auch in der Presse Themen und Stimmen lauter, die etwas düstere Thesen raushauen, zum Beispiel der Ford-Chef und CEO Jim Farley oder auch der CEO von Anthropic, Dario Amodei, sagen ganz offen, sie können sich vorstellen, dass in absehbarer Zeit bis zur Hälfte aller Bürojobs obsolet sein könnten und wegfallen könnten. Und dazu gibt es auch erste Daten, die das so ein bisschen belegen, ganz spannend vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also dem DIW. Die haben sich nämlich die Rolle von Freiberuflern einfach mal als Frühindikator genommen. Wenn man sich das überlegt, Freiberufler kann man deutlich schneller, sagen wir mal böse gesagt, an die Luft setzen oder Engagements nicht verlängern, als das bei Festangestellten der Fall ist. Und die haben sich mal den Jahresverlauf 2024 angeguckt. Und was man da alleine sieht, ist, dass im Bereich von Freelancing bei Schreibtätigkeiten die Nachfrage um 30% zurückgegangen ist, bei Software-, Web- und App-Entwicklungen um 20% und auch im Bereich Grafikdesign um 17%. Und wenn das ein bisschen der Frühindikator ist, dann glaube ich, belegt das, was ich eben sagte, dass es tatsächlich jetzt auch anfassbar Risiko oder Risiken für einige Jobrollen gibt.
Ja, wow, das klingt irgendwie wirklich nach so einem richtigen Strukturwandel, der auch ziemlich tiefgreifend ist. Und dafür, finde ich wiederum, wird das gar nicht so stark öffentlich diskutiert. Wenn jetzt also genau diese Einstiegspositionen schrittweise verschwinden oder sich halt stark verändern, was bedeutet das dann aus deiner Sicht so langfristig für die Entwicklung unseres Arbeitsmarkts oder zum Beispiel auch für die Chancengleichheit?
Ja, das muss man sich in der Tat betrachten und auch überlegen, was das für Herausforderungen für die Gesellschaft, für die Politik gibt, was es ganz konkret auch schon jetzt heißt. Und wenn man eben sieht, die Evidenz, dass die Einsteigerjobs tendenziell wegfallen, dann ist das durchaus eine sehr greifbare Gefahr. Denn wenn man sich das mal ausmalt und etwas extremer darstellt, wenn junge Menschen eben nicht mehr nach der Ausbildung oder dem Studium einen Job finden, dann entsteht da schnell so eine Generation ohne echte Berufserfahrung und das gefährdet dann soziale Mobilität, das verstärkt die Ungleichheit und das kann dann wirklich sozialen Sprengstoff bergen. Und ich meine, wenn Menschen den Eindruck haben, dass für sie im Arbeitsmarkt oder in der Gesellschaft kein Platz mehr ist, dann verlieren sie halt das Vertrauen in das ganze System, in die Bildung, in die Politik und auch in den gesellschaftlichen Zusammenhang. Und deswegen ist es jetzt kein marginales Thema, ach mein Gott, dann finden ein paar 25-Jährige mal ein halbes Jahr später einen Job, sondern wenn man es sich dunkel ausmalt, dann steht da wirklich großer Sprengstoff drin für die Gesellschaft.
Dann lass uns an der Stelle doch nochmal einen Blick auf die Daten richten. Also du hast eingangs schon erwähnt, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe neuer Studien, die so ein deutlich fundierteres Bild geben als noch vor ein paar Monaten. Und du bist ja unser Mann der Zahlen, Daten und Fakten. Also was zeigen diese aktuellen Untersuchungen denn jetzt ganz konkret?
Ja, also die zeigen ein durchaus differenziertes Bild. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in den Alarmmodus verfallen. Ihr wisst ja, ich bin an sich ein Riesenfan von KI und bin auch Optimist und auch Optimist, was die Chancen angeht. Und wenn man sich die Studien mal so im Querschnitt anguckt, dann ist das auch ungefähr das Bild, was rauskommt, dass nicht alles schwarz und dunkel ist. Also zum Beispiel das International Labour Office, ILO, das sagt, dass rund ein Drittel der Jobs in den Industrieländern jetzt schon von KI gewissermaßen betroffen ist, berührt wird, aber nicht im Sinne von der Job ist weg, sondern er wird einfach transformiert. Und das ist auch so im Querschnitt die Sicht der Studien, dass einfach das, wie wir arbeiten, sich transformiert. Das teilen auch die OECD oder McKinsey, die sagen, dass KI selten komplette Jobs ersetzt. Wir hatten gerade ein paar Beispiele von Jobs, wo es durchaus passiert, sondern dass es vor allen Dingen das verändert, was wir tatsächlich tun am Arbeitsplatz.
Ja, das finde ich auch echt wichtig. Also, dass wir nicht nur die Risiken sehen, sondern auch erkennen, dass es eben nicht um einen flächendeckenden Jobverlust geht, sondern um eine Neuausrichtung. Trotzdem, für viele Menschen ist es ja eine Herausforderung, wenn sich die Anforderungen an Tätigkeiten verändern und das gerade in so kurzer Zeit.
Das ist definitiv so. Und da müssen wir die Leute auch als, ja, wie auch immer, als Gesellschaft an die Hand nehmen. Und da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass da auch sicherlich jeder und jede selber so ein bisschen in der Verantwortung ist, sich so ein Grundlagenset an Change Management einfach anzueignen. Und da ist auch eine gewisse Notwendigkeit für eine Veränderung der Haltung drin. Vielleicht, um nochmal ganz kurz bei den Marktevidenzen und den Studien zu bleiben. Ich meine, ich selber komme ja historisch aus dem Bereich Beratung und da habe ich schon Ende des vergangenen Jahres mit mehreren Leuten aus der Branche, unter anderem auch jemanden, der das hauptberuflich forschungsmäßig in Rotterdam untersucht, das Feld gesprochen. Und wir waren uns eigentlich alle einig, dass im Bereich Consulting auch sehr, sehr viel eigentlich durch KI automatisierbar wäre. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, und da gibt es jetzt die datenmäßige Evidenz, dann sieht man, dass die Top 60 Consulting-Firmen seit Ende 2022, also seit ChatGPT an den Markt gegangen ist, im Durchschnitt um 12% in ihren Teams gewachsen sind. Und das, obwohl man eigentlich davon hätte ausgehen können, dass das eine Branche ist, wo durch KI, Folienerstellung, Recherchen und Co. viel mehr abgenommen werden könnten und vielleicht auch es zum Jobverlust in der Breite führt. Allerdings glaube ich auch, dass viele Unternehmen einfach gerade in dieser Zeit mit viel Veränderung und viel Unsicherheit ein Stück weit an die Hand genommen werden wollen und beraten werden wollen. Und das ist besonders wichtig im menschlichen Miteinander, quasi auch gerade mit den Beratern. Und darum finde ich, ist dieses Feld Consulting nochmal ein schönes Beispiel für das, was ich eben schon angedeutet habe. Also KI macht nicht pauschal arbeitslos, aber es verändert die Spielregeln, wie wir miteinander arbeiten.
Ja, danke Julian für den Einblick. So Zahlen geben dann ja doch noch mal ein bisschen Hoffnung. Wenn wir jetzt über den Wandel sprechen, stellt sich für mich natürlich auch die Frage, welche neuen Rollen entstehen denn gerade? Also wo siehst du wirklich Chancen, vielleicht auch in Bereichen, die vorher gar nicht so im Fokus standen?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich dann auch wieder so ein bisschen zu meinem Optimismus komme. Also wir hatten eben ein paar Rollen angesprochen, die tatsächlich wegfallen, also sehr oder wegfallen könnten, so sehr repetitive Büro-Backoffice-Jobs, wo es vielleicht einfach weniger Bedarf für gibt, dass das tatsächlich jemand händisch oder menschlich tut. Und gleichzeitig entstehen aber, genau wie du gesagt hast, auch neue Rollen. Und ich durfte neulich oder kürzlich mit Xing eine sehr, sehr spannende Studie begleiten, zusammen mit dem Trendbüro München, in der wir über 30 Jobs der Zukunft so ein Stück weit philosophiert haben und diese Studie dann auch veröffentlicht haben. Ich werde jetzt nicht alle 30 durchgehen, aber nur mal so ein bisschen so einen Geschmack dafür zu geben. Wir glauben, es könnte einen Algorithm Bias Auditor geben, also einfach jemand, der die KI kontrolliert und sicher geht, dass da eben keine Unsauberkeiten und Verwerfungen in den Daten und in den statistischen Modellen sind, dass es die Rolle eines Human-Machine-Mediators geben könnte, der quasi vermittelt, wenn die KI-Anwendung nicht das tut, was eigentlich der Mensch möchte. Und auch, und das ist, glaube ich, eine Rolle, die sehr relevant ist und wird, den Director of AI and Automation, der einfach wirklich in den Unternehmen KI strategisch einführt und der so ein bisschen an der Schwelle zum Prozessmanagement und zur Prozessoptimierung sitzt und der, glaube ich, einen sehr, sehr wertschöpfenden Teil auch in Unternehmen ausfüllen kann.
Das klingt tatsächlich nach recht spannenden Jobs. Gleichzeitig könnte ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, das zu machen, weil die sehr anspruchsvoll klingen und viele der Rollen auch mehr digitale oder analytische Kompetenzen voraussetzen. Also was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für Menschen, die heute zum Beispiel in weniger technologiegetriebenen Berufen arbeiten oder die vielleicht noch gar keinen Zugang hatten zu solchen Fähigkeiten?
Nun, das Gute ist, dass diese Menschen ja gar nicht unbedingt so sehr von Jobverlusten durch KI betroffen sein könnten. Also ich glaube, eine Sache, die man sogar Leuten raten kann, die vielleicht auch sagen, ich möchte gar nicht irgendwie hauptsächlich technisch arbeiten, ist halt, dass besonders so in den sozialen, handwerklichen, technischen Berufen und gerade da, wo menschliche Präsenz zählt, die Veränderungsrate zwar auch da ist, aber deutlich weniger als jetzt bei den sehr klassischen White-Collar-Jobs. Deswegen würde ich da erstmal so ein bisschen zur Entspannung raten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es jedem und jeder durchaus gut zu Gesicht steht, so technische Grundkompetenzen sich durchaus anzuschließen. Und dabei muss man nicht auf jedes neue KI-Modell draufspringen und bei jedem Anbieter sich das Premium-Abo holen, aber so ein bisschen so das Lernen und wie man mit dem technologischen Fortschritt mithalten kann, ohne dabei sich komplett abhängen zu lassen. Das ist so der zweite Teil, den ich, glaube ich, wirklich jedem und jeder empfehlen würde. Und das ist das Schöne an KI. Oftmals sind die Nutzeroberflächen und das Frontend sehr, sehr viel freundlicher, als es noch bei Anwendungen vor ein paar Jahren war. Deswegen ist eigentlich die Einstiegshürde relativ gering. Und das Letzte, der letzte Teil, den ich immer wieder nur unterstreichen kann, ist, was die KI noch nicht kann und meiner Überzeugung nach auch absehbarer Zeit auch nicht können wird, das sind halt so klassisch menschliche Fähigkeiten. Soft Skills, Kommunikation, Empathie, emotionale Intelligenz, die gewinnen einfach an Wert und um die gut ausfüllen zu können, lohnt es sich einfach auch so ein bisschen, sich selbst, seine eigenen Stärken und Präferenzen einmal bewusst zu sein. Dafür kann es sich auch lohnen, sich da mal mit einem Coach hinzusetzen und dadurch, dass der auch immer eine Mark 50 kostet, kann man sich den, falls man Lust hat, auch schon mal ist in der Light-Version per KI schon mal anlegen. Heißt also zusammengefasst, ich glaube, die Zukunft, die gehört den Anfassenden und wer sich nicht reaktiv hinsetzt und alles über sich ergehen lässt, der kann durchaus die Zukunft mitgestalten und hat auch sehr gute Zukunftschancen.
Okay, also entweder wir suchen uns einen Job in einer Nische, wo die KI noch nicht reinkommt, oder wir sollten stark auf Weiterbildung setzen. Wenn jetzt diese Weiterbildung aber eine der Schlüsselressourcen ist, um in Zukunft erfolgreich zu sein im Bereich KI oder generell in der Wirtschaft, dann würde ich sagen, liegt die Verantwortung ja nicht nur bei den Einzelnen. Was erwartest du denn von Unternehmen in dieser Situation? Also welche Rollen sollten Arbeitgeber aus deiner Sicht jetzt einnehmen, um ihre Mitarbeiter gut auf die KI-getriebene Transformation vorzubereiten?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich kann nur unterstreichen von eben, die Einzelnen sind durchaus auch in der Verantwortung, aber natürlich, Unternehmen haben da eine absolute Schlüsselrolle. Ich würde dazu neigen oder dazu raten, dass man einfach im Unternehmen offen mit KI umgeht, dass man nicht verschweigt, dass man vielleicht auch gewisse Software ausprobiert, sondern die Leute trainiert, befähigt, damit umzugehen, dass man ganz bewusst Umschulungen und Weiterbildungen ermöglicht, dafür Räume schafft, Budgets schafft, aber vielleicht auch ein gewisses Trainingscurriculum entwickelt. Das heißt also, dass Unternehmenslenker, wenn sie es sich irgendwie leisten können, glaube ich, jetzt wirklich gut beraten sind, in strukturierte Personalentwicklung, in Learning und Development zu investieren, weil das einfach die beste Voraussetzung ist, um sich für die Zukunft eine schlagkräftige Truppe im Unternehmen aufzubauen. Und ja, wenn es eben neue Anforderungen gibt, dann würde ich auch dazu raten, neue Rollen bewusst zu kreieren, zu schaffen und dann Pfade zu entwickeln, wie man Leute, die heute vielleicht in Rollen sitzen, die tendenziell automatisiert werden können, dann an die Hand zu nehmen, um vielleicht auch die neuen Rollen, die gerade frisch entstehen, auszufüllen.
Gut, das ist für Unternehmen jetzt vielleicht auch nicht immer das Einfachste. Wenn wir den Blick jetzt nochmal ein bisschen weiten. Was braucht es denn zusätzlich zum Beispiel von der Politik? Also welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit der Wandel wirklich sozial verträglich gelingt?
Das ist wahrscheinlich neben dem, wie gehen wir mit dem Klimawandel um und wie schaffen wir es, den Weltfrieden in diesen doch recht unsteten Tagen zu sichern, vielleicht die dritte große Frage. Denn wir haben jetzt mehrfach schon angesprochen, wie groß die Transformation eigentlich gerade ist, die da auf die Gesellschaft zurollt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Thema Bildung anders gestaltet, dass man Qualifizierungsoffensiven startet, dass man Mittel dafür zur Verfügung stellt, dass man die Einsteiger, also sei es jetzt in berufsbildenden oder in Unis, in berufsbildenden Einrichtungen, die Einsteigerprogramme umstrukturiert, dass man wirklich im Bildungssektor sehr, sehr viel hinterfragt. Ich glaube auch, dass die Zeiten, in denen man von grob gesagt 6 bis 25 sich in der Ausbildung befindet und dann nie wieder was macht, vorbei sind. Das heißt, dass man auch einfach im Bildungssektor viel mehr noch auf lebenslanges Lernen hingeht, aus ist und das ermöglicht und ja, zu guter Letzt natürlich auch ein gesellschaftliches, sagen wir mal gewissermaßen, Change Management. Das heißt also, offen auch mit der Gesellschaft zu diskutieren, was passiert da eigentlich gerade. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den wir in Europa oder gerade auch in Deutschland, zum Beispiel auch anderen Volkswirtschaften wie den USA voraus haben, dass man einfach das soziale Sicherungssystem dahingehend auch stärkt, dass wenn jemand jetzt mal aus einer Rolle rausrotiert, dass die Leute dann nicht fallen gelassen werden, sondern dass sie ganz bewusst unterstützt an die Hand genommen werden, um sie dann möglichst schnell zurückzubringen, gegebenenfalls auch in neue Rollen. Weil also ein Unternehmen, wo wir gerade waren mit Personalentwicklung, ist natürlich gefragt, um Leute innerhalb des Unternehmens auf den Berufspfaden zu begleiten. Aber wenn jemand aus dem Unternehmen ausscheidet, dann muss diese Rolle quasi der, sagen wir mal, der Personalentwicklung auf gesamtgesellschaftlicher Rolle natürlich von Vater Staat übernommen werden.
Danke für deine Einschätzung da an der Stelle. Du hast ja generell viel mit Studien, Prognosen und auch realen Entwicklungen zu tun. Wenn du jetzt auf das nächste Jahr blickst, was ist denn das wichtigste Learning oder deine persönliche Haltung zum Thema KI und Arbeit? Also was sollten wir deiner Meinung nach als Gesellschaft, aber auch individuell aus deiner Sicht jetzt am besten mitnehmen?
Also zusammengefasst würde ich sagen, individuell sollten wir uns mitnehmen, uns ein bisschen Räume zu schaffen, um uns selber am Zahn der Zeit zu halten. Das heißt, oder am Puls der Zeit, viel besser gesagt, der Zahn der Zeit, der neigt dran, aber am Puls der Zeit zu bleiben. Ich zum Beispiel kann das nur einmal ganz persönlich sagen. Ich verbringe pro Woche ungefähr eine Stunde netto damit, einfach 2, 3 sehr gute Newsletter zum Thema KI zu lesen und immer auch ein oder zwei der Tools, die darin empfohlen werden, aktiv auszuprobieren. Und das muss jeder und jede für sich selber herausfinden, was da am besten funktioniert. Aber das wäre tatsächlich mein einer konkreter Hinweis, sich ein bisschen Zeit zu reservieren, um die Veränderung an sich selber ranzulassen und sie jetzt auch als Chance zu verstehen. Und dann beim Gesellschaftlichen waren wir gerade, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen und dass wir nicht übertriebenen oder sehr vereinfachenden populistischen Phrasen hinterherrennen, sondern dass wir das Ganze aktiv gestalten und das große Projekt Umbau des Bildungssystems auf die sich immer schneller drehende Wirklichkeit und Anforderungsprofile auszurichten.
Also zusammenfassend, keine Angst vor der Zukunft, aber auch keine Passivität, sondern aktiv mitgestalten, offen bleiben, lernen, aber auch fordern. Ich finde, das ist ein ziemlich starkes Schlusswort.
Ja, vielen Dank. Und ich bin gespannt, wie das nächste Jahr aussieht. Und wenn wir uns dann vielleicht Mitte 26 dazu hören, bin ich sehr gespannt, welche meiner Thesen wahr geworden sind und wo ich vielleicht auch daneben lag.
Ja, danke Julian für Faktenhaltung und einen klaren Blick auf die Chancen und Risiken. Wir hören uns in der nächsten Folge.